was ein Leben, ein Frauenleben ausmacht, dass das gelogen ist, wusste ich immer. Ich wusste immer, dass das Patriarchat mich belügt. Also ich kannte die Beatles, bin mit ihnen ja öfter über die Reeperbahn. Und wenn die Leute heute sagen, ja und, dann kann ich immer nur sagen, ich verstehe gar nicht. Das waren 5 Jungs aus Liverpool, sprachen furchtbares Englisch.
Ihr hört eine neue Folge Geschichte ganz persönlich, ein Podcast der Zeitzeugenbörse Berlin. Mit unserer heutigen Interviewpartnerin Elisabeth Schmidt reden wir über die turbulente Zeit der Studentenproteste und 68er-Bewegung in Westdeutschland. 1938 geboren und in Lüneburg aufgewachsen, floh Elisabeth im Alter von 20 Jahren aus ihrer spießbürgerlichen Umgebung. Ihr Weg in die Unabhängigkeit führte sie zunächst nach London, wo sie das Tanzen und Feiern für sich entdeckte, dann nach Genf und Hamburg und schließlich nach West-Berlin. Die Demonstration, auf der der Student Benno Ohnesorg erschossen wurde, markierte für Elisabeth die Hinwendung zum politischen Aktivismus. Das Gespräch mit ihr führen Jakob und ich, Christine.
Normalerweise sagen wir immer, danke, dass ihr zu uns gekommen seid, zu unseren Gästen, aber wir sind heute zur Abwechslung mal bei dir zu Hause und wir wollen heute mit dir über die 68er reden, wir wollen mit dir ein bisschen über die RAF reden, wir wollen mit dir im Allgemeinen über linke Oppositionsbewegungen, über linke politische Bewegungen reden, wir wollen mit dir aber auch übers Feiern und übers Tanzen und ein bisschen über die Beatles reden. Ja. Bevor wir das machen, fangen wir aber mal an mit deinem unpolitischen Ich, nämlich dich als Baby. Erzähl doch mal, wo du geboren bist und wer deine Eltern waren.
Also ich bin in Breslau geboren, aber mein Vater, der Jurist war, hat dann, nachdem wir ein Jahr in Breslau gewohnt hatten, hat eine Stelle in der netten kleinen mittelstädtischen Beamtenstadt Lüneburg bekommen, ja. Und wir sind dann nach Lüneburg gezogen. Ja, so in Lüneburg habe ich 20 Jahre lang gelebt, aber diese 50er Jahre Mittelstadt war eigentlich die Langeweile pur. Was hatte ich für Chancen? Gar keine. Na, also meine Mutter war der Meinung, du bist von den 2 Töchtern, die ich habe, die hübscheste. Du heiratest sowieso. Und weil du sowieso heiratest, na, brauchst du keine ordentliche Schulbildung. Meine Mutter hatte mit mir nicht viel am Hute. Ja, so. Na, also ich habe, sag uns mal an einem Beispiel, meine Mutter hat dann meiner Schwester und mir mal versprochen, sie hatte so eine schicke Armbanduhr und wir wollten beide gern diese Armbanduhr haben. Und meine Mutter hat gesagt, diejenige, die das bessere Zeugnis hat, kriegt die Armbanduhr. Na, ich hatte das bessere Zeugnis und ich werde es nie vergessen, wie meine Mutter dann sozusagen an mich rantrat und sagte, du Lisa, die arme Susanne, nun hat sie sich so angestrengt, ja, und du hast das bessere Zeugnis, da bist du doch mal großzügig sein und ihr die Uhr gönnen. Klack, sie hatte die Uhr. Wir hatten ein Kinderzimmer, wo wir 3 Kinder geschlafen haben. Und als dann, ich würde sagen, so in den 50er Jahren, also das Untervermieten nicht mehr nötig war, weil die Leute, die dann, also nach dem Krieg, die Heimkehrer haben dann immer in einem Zimmer gewohnt, war die Debatte, wer kriegt das dritte Zimmer in unserer Wohnung? Natürlich kriegte das meine Schwester und ich blieb mit meinem Bruder, na, im Kinderzimmer hocken, bis ich dann mit 20 nach London abgehauen bin. Ich habe mich dann als Au-pair-Girl in London beworben. Ja, na warum? Weil ich hatte in der Schule Englisch.
Sagst du uns nochmal, in welchem Jahr du geboren wurdest?
1938.
Also dieses Aufwachsen bei dir war die direkte Nachkriegszeit.
Aber natürlich, aber gar keine Frage. Also und in dieser Nachkriegszeit hatten ja Frauen keine Chance. Was war denn, wenn ich nicht die Kurve gekriegt hätte nach London? Was wäre mir denn übrig geblieben? Ich hätte denn irgendwie irgendeinen netten mittelständischen, meine Mutter hat immer gesagt, heirat den Dieter Jacobs, war mein war einer meiner Schulkollegen, ne? Was wurde der? Der wurde hoher Beamter in der Europäischen Union. Heirate Dieter Jacob, dann hast du den Rest deines Lebens ausgesorgt. Also sie hat mir auch nicht zugetraut, dass ich jemals mein Leben alleine bewältigen würde. Und ich weiß, dass meine Mutter mich zum Zug gebracht hat, nach Hoek van Holland, wo ich dann über den Kanal geschippert bin, und sagte, in 14 Tagen sehen wir uns wieder. Und ich wusste genau, ich werde nie wieder zurückkommen. Und das stimmte auch.
Warst du denn, bevor du nach London bist, schon mal im Ausland gewesen?
Nee.
Nee, also nee. Das muss ja ein Riesenschritt gewesen sein.
Ja, ja, ich bin eine mutige Frau.
Es klingt fast so ein bisschen nach einer Flucht.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich bin nicht aus Lüneburg geflohen, weil ich wusste ja, was mich da erwartet. Na, also das wollte ich, na, wenn ich alles wollte, aber ich wollte nicht mit irgendeinem deutschen Beamten in Lüneburg im Gartenhäuschen sitzen. Über mein Leben heute, hier und heute, und jetzt werde ich im April 86, also so viel Zeit habe ich nicht mehr, würde ich, wenn ich eine Überschrift wählen könnte, ne, dann hat über meinem Leben immer die Überschrift gestanden, ich schaffe es allein. Und das habe ich ja auch. Ne? Ich schaffe es allein. Ja? Ich wollte von niemandem abhängig sein, schon gar nicht von irgendwelchen Männern, die mir ja alle immer was erzählt haben, wovon ich ja wusste, dass das alles gar nicht so richtig stimmen kann. Ja? In dem patriarchal organisierten System, sage ich mal, Leute, als Feministin. Ja?
Wenn wir dann nochmal jetzt wieder zu London kommen, du bist dann, ich habe es jetzt gerade als Flucht formuliert, nach London mit 20 Jahren gegangen.
Ja.
War das denn erfolgreich? Haben sich denn da deine Erwartungen erfüllt?
Ja, es war sehr erfolgreich. Also als erstes bin ich dann gleich mal als Au-pair-Girl gescheitert. Ja, weil ich hatte keine Ahnung, also die netten Leute, also ich bin in einen netten Bezirk gekommen, Finchley, ist next to Hampstead Heath und ist sozusagen der vornehme innenstädtische Bezirk. Also da waren nicht, das waren schon die Wohlhabenden, die dort saßen. Ja, so. Das aber gleich gescheitert, weil, also dann sagten die, kannst mal Toast machen. Ja, ich hatte noch nie einen Toast. Na, was durfte ich denn zu Hause? Gar nichts. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du mit deinen unglücklichen Händen, lass das mal sein. Ja, ich konnte nichts. Also stand ich auch in London in dieser netten Familie und konnte gar nichts. Nachdem ich dann in der Familie gescheitert war, dank Unkenntnis von haushaltlichen Fähigkeiten, was gar nicht konnte, na, also bin ich dann ins Krankenhaus als Hilfsschwester gegangen. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Da. Also, dass ich nach anderthalb Jahren London verlassen habe, hatte den Grund, also fällt mir heute ein, ja, ich habe immer in meinem Leben darüber nachgedacht, warum hast du London verlassen? Weil ich habe da ja sehr gerne gelebt. Ne? Ich habe in Soho getanzt, ich habe in Soho getrunken. Ne? Ich kannte mich gut aus, ich kannte sogar die U-Bahn, was nicht einfach ist in London. Und ich habe oft darüber nachgedacht, aber jetzt weiß ich, warum ich London verlassen habe. Ich hatte nicht gelernt, zu meinem Leben Fragen zu stellen. Na, also das hat es in der Familie für mich nicht gegeben. Na, also ich konnte sozusagen mitmachen oder ich konnte abwesend sein. Aber ich habe niemals, also irgendwann mal gefragt, sag mal, warum muss ich da mit oder muss ich da überhaupt mit und kann ich nicht noch was anderes machen? Das hatte ich nicht gelernt. Und aus England, also aus London bin ich dann ausgereist, weil ich denn Nachtschicht hatte, ja. Und ich hatte nicht gelernt zu fragen, wie lange wird denn die Nachtschicht dauern? Ja, ich konnte das gar nicht. Und ich bin dann nach Genf. Da saß meine Schwester. War noch schicker. Bin ich zur UNO.
Was hast du denn bei der UNO gemacht?
Ja, das ist auch sehr witzig. Also ich habe bei der UNO angefangen. Also ich konnte ja nur in Englisch. Und ich war die schicke Blondine. Und ich hatte einen Freund, der kam aus Hannover. Deshalb hieß er Hannover. Der war der Koch. Und der hat mir dann so eine nette Position. Also die war dann nicht bezahlt, aber brachte viel Ehre ein. Ja? Na, wenn denn irgendeine Konferenz war oder irgendeine Zusammenkunft, ja, dann hatte ich die Aufgabe, ich stand dann an einer bestimmten Stelle da in der UNO und wenn irgendjemand denn wissen wollte, welcher Saal, welches Thema, wie viel Uhr, wo gibt's was zu essen, dann stand ich da nett rum und hat dann diese Fragen beantwortet. Da war ich sehr gut angesehen.
Wir sitzen ja hier in deinem gemütlichen Wohnzimmer
richtig.
Vor einer Wand mit jeder Menge
richtig.
Toller Fotos,
ja,
aktueller und alter Fotos. Und ich sehe da eins, Genève 1961, zeigt zwei junge Frauen. Ich nehme an, eine dieser beiden Frauen bist du.
Ja, zeig mal das Bild.
Schau mal hier.
Ja, das ist meine Schwester und ich.
Wer bist denn du von den beiden?
Ich bin die mit den längeren Haaren
die
und meine
rechte.
Schwester. Na, ist die mit diesem Bobschnitt, ne? So. Ja. Also ich bin dann, alles klar. Ja, schick, ja.
Sehr schick.
Schicke Blondine.
Aber beide wart ihr sehr schick.
Also ich habe immer gesagt, zu der Zeit war sozusagen die schönste Frau der Welt war Brigitte Bardot. Na, und ich habe immer gesagt, also ich war sozusagen Brigitte Bardot für Arme. Na, also ich hatte genau dieselbe Ausstrahlung, ja, so, die Männer waren genauso hinter mir her, ja, also, und sie haben mir dann natürlich auch, ich hatte dann auch viel so Sachen, mir hat dann irgendeiner meine eigenen Zigaretten, na, also der kam dann aus irgendeinem Land, wo Zigaretten hergestellt wurden, ich hatte dann meine eigenen Zigaretten mit goldenem Mundstück und E und S in Gold, Aufdruck und solche Schoten.
Ein Punkt noch in deiner Biografie, die in Genf noch stattgefunden hat. Du warst in der iranischen Botschaft und hast da gearbeitet.
Ja.
Darüber müssen wir auch noch kurz reden.
Die persische Botschaft in Genf, also was mich schwer verwundert hat, war, dass sozusagen, also ich habe als erstes mal stundenlang gelernt, wer ist Royal Highness, wer ist Your Majesty, ne? Also wer wird mit welchem Titel anreden, es war das Kaiserhaus. Ja. Farah Dieber habe ich nicht kennengelernt und Soraya auch nicht, das war schon vorbei. Also die waren dann schon, die waren in der kurzen Zeit, wo ich da gearbeitet habe, wahnsinnig mehr. Also ich war natürlich das nette, attraktive Blondchen, ja. Und so haben sie mir immer Goldmünzen geschenkt. Aber sie waren natürlich auch alle hinter mir her, gar keine Frage, ja. Und ich weiß, wir hatten einen Gast, der war aus dem Kaiserhaus, dem persischen Kaiserhaus, Prinz Davalou, ja. Und dem musste ich, das war sein Wunsch, immer das Frühstück servieren. Und natürlich war er hinter mir her. Und natürlich, was war? Na, ich rannte dann sozusagen das Frühstückstablett an, rannte sozusagen immer um das Bett rum. Also es hat mir da auch nicht gefallen, ja, so, und dann bin ich dann doch, in die UNO und da war es dann doch schon viel schicker und viel besser, ja, zumal ich auch einen Freund hatte, der dann Spanier war, ne, also seine Familie, die waren unter dem Faschismus, war sein Vater in der Verbannung, ja, und wir haben dann, nur wir untereinander, ja, haben dann Englisch miteinander gesprochen, aber haben eine eigene Sprache entwickelt, ja, also es konnte, wenn wir beide uns Englisch unterhalten haben, konnte keiner das verstehen, nur wir beide wussten, was das Sache war, ja, und aus der Schweiz bin ich dann ausgereist, als sein Vater dann aus der Verbannung zurückkam, ne, und er Genf verlassen hat, habe ich dann auch Genf verlassen und bin nach Hamburg. Also, als ich nach Hamburg gegangen bin, also ich habe in Hamburg nie so einen richtig Fuß gefasst, ja, obwohl das natürlich für viele eine schöne Stadt ist, aber da, wo ich dann gelebt habe, war, jetzt kommt die schöne Geschichte, na, also war denn auf der Reeperbahn, na, also auch dort war ich dann natürlich tanzen und trinken, ja, so, und wenn denn der Konferencier auftrat und sagte, und jetzt kommen die Beatles, damals waren es noch 5, dann rasten wir alle nach vorne, na, an das Podium und schrien Skinny Mini, Skinny Mini. Das kennt ihr alle gar nicht mehr, ist mir klar. Und dann griffen die Jungs in die Saiten, ne, der Gitarren und das Lied geht Skinny Mini, she's a crazy chick. 6 foot tall and 3 foot thick. Skinny Mini, she's skinny, she's tall, that's all. Kann ich heute noch.
Man kann also sagen, du warst ein Beatles-Fan der ersten Stunde?
Nein, ich bin immer ein Rolling Stone-Fan gewesen. Immer. Also ich kannte die Beatles, aber what happens? Ich muss es natürlich begründen, bin mit ihnen ja öfter über die Reeperbahn. Ich konnte Englisch, sie konnten ja kein Deutsch. Ja, so, also bin ich mit ihnen umher. Und wenn die Leute heute sagen, ja und, dann kann ich immer nur sagen, ich verstehe gar nicht. Das waren 5 Jungs aus Liverpool, sprachen furchtbares Englisch. Ja, da war ich doch gar nicht dran interessiert, ja. Und dass sie irgendwann mal diese Weltkarriere machen wollen, aber da waren sie no name, ja.
Also wurden aber in Hamburg doch groß,
ja.
Ne?
Ja, nein, die wurden nach Hamburg groß. Also in Hamburg waren sie, im Top 10. Und wie hieß der andere Club? Nee, ich glaube, die haben nur im Top 10 gespielt. Ich habe auch noch die Kassetten. Also groß wurden sie, als sie sozusagen Hamburg verlassen hatten und ihren Agenten dann kennengelernt haben, der sie ja dann richtig da zu den Weltstars gemacht hat. Aber ich kannte sie alle, auch den, der dann noch, ich glaube, am Gehirntumor gestorben ist. Es waren ja dann, glaube ich, 5 Beatles. Ne? Und warum bin ich nach Berlin gekommen? Weil es Doppeldeckerbusse in Berlin gab wie in London. Und es gab, das hat meine Schwester, die war dann immer etwas besser mit Geld. Ich war ja da nicht so. Na, ich hatte immer bei ihr Schulden. Ja, also ich musste mir immer irgendwie Geld leihen. Und meine Schwester sagte dann, na, also in Berlin gab es dann sozusagen so eine Eingliederungshilfen. Das waren, ich würde sagen, so 1.000 Euro, die kriegte man als Kredit und konnte man zurückzahlen. Ja.
1.000 Mark
Einrichtungsgeld. Ja, 1.000 Mark, richtig, ja, ja. Und da haben wir dann sozusagen gesagt, also kommt noch eine schöne Geschichte, na, die auch in meine Memoiren kommt. Also meine Schwester sagte, gut, okay, dann gehen wir nach Berlin. Also ich, frisch vom Friseur, ich hatte am Arm ein kleines Kosmetikköfferchen. Ja, und meine Schwester war schon ein paar Tage vorher in Berlin und sagte, pass mal auf, du kommst in Tempelhof an, da siehst du den Bus 19er, dann nimmst du den 19er, da gab es damals hinten noch den Kondukteur, der dir die Fahrkarten verkauft hat. Ja, so. Und dem sagst du, du möchtest am Kurfürstendamm aussteigen und dort stehe ich dann und erwarte dich. Also ich komme in Tempelhof an, frisch vom Friseur, auf solchen hohen Hacken, ja, alles klar, ja, so. Und ich sehe den Bus, ja, so, und ach, da musst du hin. Und dann höre ich, wie dieser Konstrukteur klingelt. Ja, also das bedeutet, der Bus fährt ab und laufe auf meinen riesigen hohen Hacken, so schnell ich konnte den Bus entgehen. Da sagt der Busfahrer zu mir, hüpf rein, du alte Suppenhuhn. Bitte mal schon dann gedacht, bleib keine Minute länger her.
Vielleicht der berühmte Berliner Charme.
Das ist der Berliner Charme, das schwöre ich.
Erzähl doch mal, was hast du in Berlin gemacht, als du wann war das denn, Anfang?
Also ich kann genau sagen, wann ich nach Berlin gekommen bin, das ist 1963. Ich habe gerade so die Anmeldung gefunden. 1963 bin ich dann nach Berlin gekommen. Da war ich dann noch Buchhändlerin, ja so.
Erinnerst du dich an eure erste gemeinsame Wohnung in Berlin?
Ja, meine Schwester hat sie aufgetan. Ja, also gibt es auch 2 schöne Geschichten. Also meine Schwester arbeitete irgendwie in irgendeiner Firma, da ist eine alte Dame gestorben und meine Schwester kriegte mit und die Wohnung war in der Winterfeldstraße 48, 4. Etage Gartenhaus. So, alles klar. Es war, die ganze Wohnung hatte 18,5 Quadratmeter und der einzige Luxus war, dass es ein Innenklo hatte. Und warum hatte das ein Innenklo? Weil, irgendwann mal war das der Dienstmädchentrakt. Und da ist zugemauert worden, sodass es sozusagen, also Winterfeldstraße 48, 4. Etage Gartenhaus bedeutete, es war der Dienstbotenaufgang, ne? Und vorne war die Repräsentative, sowas wie hier, so 1902 gebaut, 120 Quadratmeter und solche Schoten. Da sind wir dann hingezogen. Und was haben wir gemacht? Wir haben als erstes sofort alle Wände angestrichen. Eine rosa, eine hellblau, eine hellgrün und eine beige. Das war Mode. Und die alte Dame, die dort gestorben war, ja, hatte sehr schöne Möbel, weiß ich heute, hinterlassen. Die haben wir alle aus dem 4. Stock auf den Hof geschmissen, weil wir wussten gar nicht, was sozusagen, also von Biedermeier hatte ich noch nichts gehört.
Ich würde gerne überleiten zum Ende der 60er Jahre. Ja. Das ist ja eine Zeit, in der in Deutschland sehr viel passierte, in West-Berlin vor allen Dingen auch. Okay. Was davon hast du mitbekommen? Wie hast du diese Zeit der späten 60er Jahre in Berlin beobachtet?
Ja, ich habe das verstanden. Also ich muss als erstes mal sagen, dass ich glaube, Benno Unesock ist am 6. Mai 67 erschossen worden. Ne? Also zu mir gehört ja auch
2. Juni, glaube ich.
2. Juni, richtig.
Da also, war ja quasi ein alter Bekannter von dir zu Besuch in Berlin.
Ja, der Schah von Persien. Für den hatte ich gearbeitet. Also so wie ich mich erinnere, war, dass also der Schah von Persien besuchte mit seiner Frau, damals Farah Diba, die deutsche Oper Bismarckstraße, Ecke Krummestraße. Und ich Das war ja mal mein Arbeitgeber, ja. Na, wollte doch sozusagen, also nun doch gerne mal meinen ehemaligen Arbeitgeber begrüßen und bin zur Oper. Und ich weiß noch genau, das, was ich auch an Bildern denn gesehen habe im Fernsehen, ist, wie denn hinten sozusagen diese, was wir ja dann später Prügelperser genannt haben, wie die mit diesen Latten so nach vorne stürmen.
Damit meinst du die Demonstrierenden?
Richtig, richtig. Und ich, na, ich wollte doch jubeln. Ich wollte ja nicht demonstrieren. Also ich weiß noch genau, dass ich dann sozusagen auf meinen hochhackigen weißen Schuhen also in die krumme Straße abgedrängt wurde. Und da muss so, wenn ich mich recht erinnere, da waren denn so nach 100 Metern, waren denn sozusagen die Häuser nicht vorne in dieser Reihe gebaut, sondern so gebaut. Und vorne war dann ein Parkplatz. Und da weiß ich, dass ich da gewesen bin. Und dann habe ich Stimmen gehört, die riefen dann von hinten, sie schießen auf uns, sie schießen auf uns. Und das war dann der Punkt, wo dann Benno ohne Sorg erschossen worden ist von Kuras, was wir ja, also, ne, also er ist ja viel später, er ist ja auch nicht verurteilt worden. Ne? Also die haben ja auf Notwehr plädiert, das gehört ja auch in diese Zeit rein, ja.
Was wusstest du denn zu diesem Zeitpunkt überhaupt über Benno ohne Sorg, über die Bewegung dahinter und auch die Hintergründe dieser Demonstrationen?
Nichts, gar nichts. Ich habe noch nicht mal eine Zeitung gelesen, gar nichts. Fernsehen hatte ich nicht. Also was habe ich denn gewusst? Also, na, what was my interest, sage ich mal. Na, also Dancing, Singing, Drinking.
Und änderte dann dieser Tag und die Vorfälle dieses Tages?
Sofort. Also das, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Ruf, sie schießen auf uns, sie schießen auf uns. Und dass wir dann abgedrängt in die krumme Straße dann alle in Richtung Bismarckstraße gelaufen sind. Aber ich habe weder Benno ohne Sorg gesehen, also das habe ich dann sozusagen im Nachklapp gelesen. Ich weiß nur, dass ich ungläubig gelaufen bin, weil ich mir gar nicht erklären konnte, was es bedeutet, die schießen auf uns, wo die schießen auf uns, das wusste ich nicht. Aber dann wusste ich's. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt über Politik nachgedacht habe, dass Politik mich überhaupt in mein Leben getreten ist. Ja. Also ich kann richtig sagen, der 2. Juni 67 hat mein Leben komplett verändert. Na, ich bin sozusagen in die krumme Straße reingelaufen als Jubelperserin, ja. Und ich bin rausgekommen und habe zum ersten Mal begriffen, dass es notwendig ist, dass sich der Mensch politisch engagiert. Ohne dass der Mensch sich politisch engagiert, wird es keine Veränderung im Sinne dessen geben, was viele Menschen wollen. Das war dann sozusagen auch dieser Aufbruch. Und dann bin ich in die Frauengruppen gegangen, also vom Demokratischen Frauenbund. Und das hat mir dann das Rüstzeug vermittelt, überhaupt erstmal die Möglichkeit zu erkennen und mein Gehirn auch in Bewegung zu setzen, politisch zu denken. Der Demokratische Frauenbund Berlin war ein Ableger des Demokratischen Frauenbundes der DDR. Und das haben wir alle nicht gewusst. Das ist erst 89, als wir wiedervereinigt wurden, rausgekommen. Also ich wusste es jedenfalls nicht, dass wir auch als Frauenorganisation Demokratischer Frauenbund Berlin, ne, aus der DDR bezahlt wurden. Also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Büro, die kriegten alle ihr Gehalt, ne, aus der ehemaligen DDR. Ja, schwierig, der.
Das weiß ich genau. Unwissentliche IMs.
Ja, also das, also ich war da ein unbedeutendes Mitglied, ja so. Also das wüsste ich nicht. Aber ich würde eher sagen, ich war ja auch in der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins organisiert. Da haben sie eher, ne? Also deshalb bin ich ja auch berufsverboten worden, weil irgendwann haben die den Panzerschrank in dem Büro, ne, der SEW aufgebrochen und klack, mein Mitgliedsbuch gefunden und ich flog also von einem Tag auf den anderen. Also das ist auch etwas, was mein Leben also ja schwer geprägt hat. Ne? Also von einem Tag auf den anderen flog ich aus dem öffentlichen Dienst. Na, und ich will noch mal was sagen. Na, also ich war ja nicht die Einzige. Es gehörte ja damals zwar der radikalen Erlass von Willy Brandt, ne, die Grundlage. Und ich weiß noch genau, ich bin zur Gewerkschaft gegangen, habe gesagt, bin rausgeflogen, könnt ihr was für mich tun? Haben die gesagt, nee. Dann bin ich zur Partei gegangen, ne? War ja nun auch nicht die Einzige und habe gesagt, bin rausgeflogen, na, könnt ihr was für mich tun, haben die auch Nein gesagt. Also auch diese beiden Organisationen hatten sozusagen Frauen gar nicht im Fokus. Na, die Männer, die denn mit mir durch den radikalen Erlass, also aus ihren Arbeitsverhältnissen rausflogen, die haben sie vertreten. Mich haben sie nicht vertreten, nicht die Bohne. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass selbst in diesen linken Bezügen Frauen immer noch nicht das hatten, was ihnen zusteht. Gleiche Rechte, gleiche Teilhabe, na, gleiche Achtung, gleiche Möglichkeiten. Ja, also das kann ich ganz genau sagen, weil das hat mich betroffen. Aber schlau wie ich bin, bin ich sofort zur Lebenshilfe. Und dann bin ich da auch hingemarschiert und habe dann gesagt, ja, bin hier Erzieherin, brauche einen neuen Job. Na, und da saß also die Parteisekretärin, dann saß die Frauenvertreterin, dann saß die Gewerkschaften da. Und rate mal, warum ich den Job gekriegt habe. Ich schwöre es, weil ich mir eine Zigarette mit dem Zigarettenautomat gedreht hat, haben die gesagt, Liz, du passt zu uns, du kriegst den Job.
Wäre heute eventuell ein Ausschlusskriterium.
Ja, allerdings. Aber ich habe auch richtig, also ich habe mit 15 Jahren, als ich konfirmiert wurde, hat meine Mutter die Zigaretten neben das Kaffeegedeck gelegt und hat gesagt, du kannst rauchen. Als ich in London Nachtschicht hatte, habe ich 100 Pall Mall. Nee, Players Navy Cut in einer Nacht geraucht. Ja, so. Hier habe ich.
Ohne Filter wahrscheinlich noch.
Bitte?
Ne? Ohne Filter wahrscheinlich noch.
Ja, na, selbstverständlich. Bitte dich. Also hier habe ich denn geraucht Rothändel und geendet habe ich mit Gitan ohne Filter.
Wie lange ist das her?
4 Jahre. Und dann, das ist das Furchtbare, also darunter leide ich auch heute noch. Ich werde es nie vergessen. Also ich habe mich aufs Sofa gesetzt und dachte, ach, komischerweise, die Zigarette schmeckt mir gar nicht, ach, dann kriegst du Schnupfen. Ich habe mir nach 3 Tagen also wieder Gitan ohne Filter eingesteckt und da war das Suchtzentrum in meinem Gehirn ist gelöscht. Ich habe nie wieder geraucht. Und auch heute, also ich habe ja noch Freundinnen, die rauchen. Und wenn ich dann sage, hier ist der Aschenbecher, dann sagen die immer, Liz, wir gehen auf den Balkon. Und dann sage ich immer, ich möchte nicht, dass er auf den Balkon geht. Doch, wir gehen auf den Balkon. Na, also es fehlt mir richtig, dass die Leute hier mir die Bude endlich vollqualmen. Ja, ich kriege es nicht organisiert, ja.
Eine Frage, die mir jetzt noch einfällt, weil wir über die 68er geredet haben und ja auch oft in dem Zusammenhang, auch mit Kommune 1 und so, geht es ja auch oft dann um Hedonismus, um Drogenkonsum, Alkohol und so weiter. Wie hast du das denn wahrgenommen? Was für eine Rolle hat das für dich, für dein Umfeld gespielt?
Also ich habe mal ein Tagebuch geführt, 1 Jahr lang, ja so, und habe also nur immer aufgeschrieben, war ich zu Hause oder war ich also sozusagen umher. Als ich das neulich wiedergefunden habe, war ich erschrocken. Also von 362 Tagen war ich 61 nachts zu Hause in meinem Bett. Also ich kann es immer nur sagen von dem, was ich in der Zeitung lese oder was ich im Fernsehen sehe. Aber die Zeiten sind doch sehr brav, oder?
Aus deiner Perspektive bestimmt.
Tatsächlich.
Ich glaube, es hat sich total ausdifferenziert. Also es gibt ganz viel verschiedene zersplitterte Gruppen und es gibt nicht mehr so wie damals. Ich meine, letztendlich war ja auch die Studentenbewegung eigentlich nur eine relativ in der Zahl begrenzte Gruppe. Aber es war dann doch eben eine Bewegung sozusagen. Ja, und ich habe das Gefühl, heutzutage ist es viel individualisierter.
Da müsst ihr euch noch eine Geschichte anhören. Also mein Freund Wolfgang, da ist er auf dem Bild. Ja, es klingelt an meiner Tür. Na, ich mache auf und da steht sozusagen ein bärtiger, ne, langhaariger junger Mann vor mir und sagt, du, der Wolfgang ist im OSI, das ist das Otto-Suhr-Institut. Die Polizei hat das Otto-Suhr-Institut abgeriegelt, du sollst da hinkommen und sollst ihm Stullen bringen. Na, die haben Hunger. Was habe ich gemacht? Man glaubt es nicht. Ich habe mir sofort die Haare gewaschen, ja, habe die hochhackigen Pumps rausgeholt, na, also mein schickstes Kleid, na, mit Petticoat, habe die Stullen geschmiert und bin dahin marschiert zum Usi. Das war von der Polizei abgeriegelt, dann habe ich einem Polizisten auf die Schulter getippt und habe gesagt, ich möchte gerne da rein, da ist mein Freund drinnen und der hat Hunger. Na, und dann hat der Polizist zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen, na junge Frau, dann gehen Sie mal los. Na, also tippelte ich dann also dahin, na, ich klopfte an, mir wurde aufgetan und ich dachte, nun wird da sozusagen ein Jubelschrei ausbrechen und die Jungs und Mädels, die da denn das Uzi besetzt haben, werden sagen, Mensch, ist das toll. Ne? Und was sagte mein Freund Wolfgang? Wie siehst du denn aus? Weil ich auf Honig frisch onduliert, das hatte ich nicht begriffen, dass Studentenschaft zu der Zeit ganz anders ausgesehen hat. Das werde ich auch nie vergessen, wie enttäuscht ich war, ne, dass ich da kein Lob kriegte, sondern er sagte, wie siehst du denn aus? So kann man doch hier nicht rumlaufen. Also eigentlich finde ich, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, ist nicht, also selbstverständlich habe ich getrunken, aber eigentlich war wirklich die Befreiung, ne, dass ich Sex haben konnte, mit wem ich immer wollte, weil es gab die Pille. Ja, das ist die eigentliche Befreiung. Ich sage mal so, als ich in London war, habe ich eine meiner besten Freundinnen im Bett gefunden, verblutet an einer Abtreibung. Also hier in Berlin, ne, also habe ich meine Freundinnen zu irgendwelchen Engelmacherinnen begleitet, denn irgendwo in irgendeiner düsteren Ecke im Wedding.
Vielleicht kurz zur Erklärung, Engelmacherinnen nannte das man die Frauen, die diese Abtreibung illegalerweise...
Die hießen Engelmacherinnen, ja. Und das, was aber eigentlich war, war der Typ, der dich sozusagen geschwängert hatte. Wenn der sagte, ich heirate dich nicht, dann warst du unten durch. Da konntest du gar nichts machen. Na, also auch in den 60er Jahren noch. Berlin war dann immer schon noch etwas anderes. Aber noch eine Geschichte dazu. Also als ich dann hochschwanger war, habe ich meine Mutter denn in Lüneburg besucht. Der Vater auf der Flucht. Also der Erzeuger auf der Flucht. Und na, es klingelt und unsere Nachbarin steht vor der Tür. Ich war hochschwanger, also hatte schon so einen Bauch. Na, und Elfriede Badowiks war unsere Nachbarin, die sagte zu mir, ach Lisa, wann ist es denn so weit? Ja, so. Und das waren so 4 oder 6 Wochen vor der Geburt. Und ich sage dann, na so in 4, 6 Wochen. Und meine Mutter trötet von hinten und in 14 Tagen heiratet sie. Da war der schon auf der Flucht. Aber das ging natürlich auch nicht. Na, genau wie meine Mutter ja, als sie mich zum Zug gebracht hat und ich nach London ging, zu mir gesagt hat, du kannst tun, was du willst, aber komm mir nicht mit einem unehelichen Kind nach Hause. Na, also das ging in diesen piefeligen Beamten orientierten Lüneburg nun gar nicht. Und eine wirkliche Befreiung war, dass die Pille entwickelt worden ist. Also ich musste keine Sorge mehr haben, heiratet der mich oder heiratet der mich nicht. Ich konnte das selber entscheiden mit allen anderen Frauen. Uns hat das enorm viel eingebracht.
Wo wir jetzt gerade von Kindern reden, Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du mit Sonderschülern gearbeitet hast.
Ja, ich war 23 Jahre Lehrerin einer Schule für geistig und körperbehinderte Kinder.
Und,
23 Jahre, sehr beliebt.
Auch mit Heimkindern?
Ja.
Das wird nämlich relevant, weil du da in deiner Phase, wo du schon ganz politisiert und ständig auf Demonstrationen warst, Ulrike Meinhof kennengelernt hast, die als Journalistin mit Heimkindern
Ulrike
gearbeitet
Meinhof
hat.
Ulrike Meinhof habe ich kennengelernt, als sie hier in Berlin den Film Bambule drehte.
Erzähl doch mal, wie habt ihr euch kennengelernt?
Also, es ist 1974, Bruno ist 75 geboren. Na, was schwappt durch die Frauenszene und durch die linke Szene? Na, Buchhändlerin konnte doch nicht bleiben. Also, was muss ich machen? Na, ich muss was Soziales machen. Also habe ich mich erkundigt. Und ich hatte eine Freundin, die hatte schon eine Erzieherausbildung. Und da habe ich mich dann erkundigt, und das weiß ich genau, also wo immer ich hingekommen bin und gesagt habe, ich möchte gerne Erzieherin werden, haben die gesagt, jawohl, das kannst du gerne machen. Und ich konnte das berufsbegleitend machen. Na, also ich habe im Kinderheim gearbeitet und bin dann einmal oder zweimal in der Woche einen halben Tag zur Schule gegangen. Ja, so ganz erfolgreich. Denn da habe ich erfahren, aha, gibt noch eine andere Möglichkeit. Na, kannst auch in der Sonderschule als Erzieherin arbeiten, da hast du die ganzen Ferien. Und in der Schule war ich auch dann Angestellte im öffentlichen Dienst. Ich bin nie beamtet worden, aber das hat meine linke Gesinnung verhindert.
Und erzähl doch bitte nochmal, Liz, wie du im Zusammenhang mit deiner Arbeit Ulrike Meinhof kennengelernt hast und wie du sie so erlebt hast.
Also mein erster Kontakt mit der RAF war, dass eine meiner Freundinnen Malerin war und die hatte eine Freundin, das weiß ich noch genau, die hatte ein Atelier mit Wohnung am Kudamm. Und da sind wir beide hinmarschiert, meine Freundin Maria und ich. Und ich weiß noch, wie schockiert ich war. Also ich kam in diese Wohnung und da stand auf einer Kommode ein Pferdeschädel als Knochen. Da habe ich dann schon gestaunt. Und da lernte ich Bader kennen. Der war damals mit ihr da zusammen. Oder die, also die waren ein Paar, ja, Andreas Bader. Dann hörte ich, und ich war ja Heimerzieherin, dass Ulrike Meinhof Bambule dreht, ne? Also diesen Heimerzieherfilm. Und da bin ich dann hinmarschiert und wollte dann auch was Kluges dazu sagen. Aber ja, ich kann gar nicht sagen. Also das, was ich immer gewusst habe und was ich auch heute noch weiß, ist, dass die Gründung der RAF auch eine Verzweiflungstat war über dieses patriarchal organisierte, frauenfeindliche System. Was mich ja mit ihnen verbunden hat, war diese Verzweiflung, dass du als Frau aus den 50er Jahren kommen und jetzt ist es 75, na, immer noch also keine Chance hattest. Denk daran, in meiner Zeit, ich will nur mal so die Highlights sagen, zu meiner Zeit war es unbestritten, dass wenn ein Mann der Meinung war, seine Ehefrau soll nicht mehr arbeiten gehen, dann konnte er, ohne sie zu fragen, ihren Arbeitsplatz kündigen. Denk mal daran, also wie viel Unrecht Frauen angetan wurde, dadurch, dass der Ehemann behauptet hat, sie hat mich betrogen, ich weiß zwar nicht für wen, aber er war blond. Na, keiner hat es hinterfragt, ja, und wieder ging das Recht, na, also zugunsten des Mannes aus. Ja, denk an die vielen furchtbaren Sachen, wo also den Frauen dann die Kinder weggenommen worden sind. Und was das Allerbeste ist, was ich erstritten habe und worunter hier keine Frau mehr leiden muss, ist, dass wir endlich den Paragraphen 218 gekippt haben. Ja, und wie viele Jahrzehnte hat das gedauert?
Ich muss mal kurz sagen, was das für ein Paragraph ist.
Das war, Abtreibung wurde mit mindestens 3 Jahren Gefängnis bestraft. Also ich habe mich dann auch immer für radikalere linke Politik interessiert. Als 1989 die Mauer fiel, da bin ich dann in die Linkspartei, damals PDS gegangen, da wo ich dann Abgeordnete, da wo ich dann im Landesvorstand, da war ich dann in den Arbeitsgruppen. Also das war dann richtig schon so, dass ich denen dann schon zeigen wollte, aha, nicht mit mir. Ich wusste immer, eigenartigerweise von ganz klein an, dass das, was sie mir erzählen, was ich erreichen soll, was ich erreichen muss und was mir ein Leben, ein Frauenleben ausmacht, dass das gelogen ist, wusste ich immer. Ich wusste immer, dass das Patriarchat mich belügt.
Ja, liebe Liz, da die Zeit nun schon weit vorangeschritten ist, müssen wir leider das Interview an dieser Stelle beenden. Wollen uns ganz herzlich bei dir bedanken.
Gerne geschehen.
Für deine sehr bunten, sehr anschaulichen Schilderungen und Erzählungen aus deinem spannenden Leben.
Ja, Talent ist Talent.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank an dich und an alle, die uns bis hierhin zugehört haben. Dies ist ein Podcast der Zeitzeugenbörse. Wenn ihr mehr über unseren Verein erfahren wollt, dann besucht uns im Internet auf www.zeitzeugenbörse.de oder folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Anfragen oder Anregungen kontaktiert.